bis hierhin dieses Gleichnis. Jesus hat es seinen Jüngern erzählt. Und wenn man mal ein Kapitel zurückguckt, Lukas 17, da beschreibt nämlich Jesus, wie es in der letzten Zeit, also kurz bevor er wiederkommen wird in diese Welt, aussehen wird. Und diese Tage, die die Tage des Menschensohns genannt werden, werden furchtbar sein. Deshalb betet. Jesus erzählt also ein Gleichnis und er sagt auch, weshalb er es erzählt. Er erzählt es, um seine Zuhörer zu motivieren, dass sie beten. Okay. So, jetzt haben wir zwei verschiedene Personen in diesem Gleichnis. Es ist eine ganz einfache Geschichte. Zwei Hauptdarsteller. Erste Hauptdarstellerin ist die Witwe und der zweite Hauptdarsteller ist eben der Richter. Ja, eine Witwe in der damaligen Kultur ist vielleicht was anderes als eine Witwe hier bei uns. Bei uns kann eine Witwe durchaus gebildet sein, sie kann durchaus wohlhabend sein, sie kann durchaus ein Unternehmen führen. Sie kann mit dem Flugzeug in den Urlaub fliegen. Eine Witwe zu sein in unserer Kultur sagt nichts über ihren gesellschaftlichen Status. Aber damals in dieser Kultur, in der Jesus die Geschichte erzählte, im Nahen Osten, war eine Witwe in der Regel ziemlich arm. Sie hatte keine Anstellung. Sie war eine Person ohne großen Einfluss, ohne eine besondere Stellung, ohne ein großes Netzwerk. Vielleicht vergleichen wir sie mit einem Obdachlosen. Heute. Und diese Witwe, die wird von einem, ich sag mal, Schurken belästigt. Wird nicht berichtet, wie dieser Schurke die Witwe belästigt. Vielleicht versucht er sie auszubeuten auf irgendeine Art und Weise oder ihr bescheidenes Zuhause wegzunehmen. Wir wissen das nicht. Und sie hatte wohl keine Möglichkeit, sich vor diesem Schurken zu schützen. Sie hatte kein Geld, keine einflussreiche Position, keine Kraft, niemand, der ihr half in ihrer Not. Sie sah nur eine einzige Chance, nämlich dass der Richter am Ort ihren Fall anhörte und dass er sie vielleicht beschützte. Dieser zweite Hauptdarsteller. Es wird berichtet, dass er keine Angst vor Menschen und vor Gott hatte und dass er keine ausgeprägten Moralvorstellungen hatte. Er rechnete auch nicht damit, dass er sich als örtlicher Richter eines Tages vor dem ewigen Richter verantworten musste. Im Prinzip richtete er, wie er es für richtig hielt. Jetzt kommt diese Witwe und bringt ihren Fall zu ihm und sie macht sich von seiner Entscheidung abhängig. Sie sagt, ich möchte keine Geschenke, meine einzige Hoffnung bist du, ich möchte mein Recht. Bitte, lieber Richter, halte diesen Schurken, der mich belästigt, auf. Was mag der Richter gesagt haben? Hör auf, interessiert mich nicht. Hör auf mit deinem Gemecker, hör auf mit deinem Gejammer. Ich will dich gar nicht sehen, ich will dich gar nicht hören. Und was macht die Witwe? Sie hat keine andere Wahl. Sie hat keinen Ehemann, der sie beschützen kann, keine anderen Verwandten, kein Geld, von dem sie sich vielleicht einen Anwalt leisten kann. Dieser Richter ist ihre einzige Option, ihre einzige Hoffnung und sie entscheidet sich, diesen Richter so lange zu nerven, bis er endlich sich ihrer Sache annimmt. Sie sagt, entweder er verschafft mir Recht oder er schmeißt mich ins Gefängnis. Aber er wird mich nicht los. Und sie macht das auf eine längere Zeit, Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat, wir wissen nicht genau, wie lange sie bleibt ihm auf den Fersen und was passiert. Es funktioniert. Happy End. Die Geschichte geht gut aus. erschafft ihr Recht. Nur weil sie ihn so entsetzlich genervt hat. Was ist die Moral von der Geschichte? Es lohnt sich zu nerven. Ich muss jemanden nur lange genug auf den Senkel gehen, damit ich bekomme, was ich möchte. Ich bin genau wie die Witwe. Ich bin ja auch schwach. Ich habe ja auch keine große Durchsetzungskraft. Keine Stellung, keinen Einfluss, kein Vitamin B. Gott ist doch auch wie der Richter. Wenn ich etwas von ihm will, muss ich nur genügend Aufmerksamkeit auf mich ziehen. Ich muss so lange an die Tür des Himmels pochen, bis er sie endlich aufmacht und mich anhört. Ist das wirklich die Moral von der Geschichte? Sicherlich nicht. Am Ende der Geschichte sagt Jesus, sollte Gott nicht auch Recht schaffen seinen Auserwählten, die zu ihm Tag und Nacht rufen, und sollte er bei ihnen lange warten? Ich sage euch, er wird ihnen Recht schaffen, in Kürze, in Kürze. Wir sind nicht wie die Witwe. Im Gegenteil. Wir sind vollkommen anders als sie. Die Witwe war verlassen. Sie war ohne Beziehungen. Sie war vergessen. Sie hatte keinen Einfluss. Wir hingegen sind nicht vergessen. Wir sind nicht verlassen. Wir sind nicht ohne Beziehungen. Wir gehören zu Gottes Familie. Wir kennen Jesus. Wir sind Söhne und Töchter Gottes, adoptiert in seine Familie durch Jesus Christus. Wir sind in einer auserwählten Position vor Gott. Das ist es, was Jesus sagt. Wir sind nicht nur eine gesichtslose Person in einem überfüllten Gerichtssaal. Wir sind nicht nur eine Nummer. Wir sind Gott keine Last und wir sind keine Nervensäge. Entscheide dich deshalb niemals, nicht zu beten, weil du denkst, dass du kraftlos, unwichtig, uninteressant oder vergessen bist. Das ist nicht wahr. Du hast die beste aller Positionen. Du hast gute Beziehungen zum Vater im Himmel. Du musst keinen Antrag stellen, damit er dich hört, sondern du kannst Tag und Nacht einfach zu ihm kommen. Du gehörst zu seiner Familie. Wenn wir zu Gott gehören, gehören wir zu Gottes Familie. Wir haben direkten Zugang zu ihm und er mag es, wenn wir kommen. Er hört uns gerne zu. Er mag meine Stimme. Manchmal denken wir, da steht was zwischen uns und Gott. Oh, wir haben einen Fehler gemacht. Oh, was machen wir? Wir sind immer noch dabei, etwas zu tun, was ihm nicht gefällt. Selbst dann können wir zu ihm kommen. Egal, was es ist. Ich kann immer zu ihm kommen, wie ein Kind zu seinem Vater kommt. Ja, tolles Gleichnis. Was sagt uns denn dieses Gleichnis jetzt, wenn es gar nichts mit unserer Realität zu tun hat? Warum redet Jesus von einem Ungerechten, von einem unfairen Richter? Uninteressiert, mit Vorurteilen behaftet. Ich vermute, er will uns deutlich machen, wie groß der Unterschied zwischen diesem Richter und Gott ist. Gott ist anders. Im Psalm 103 steht, barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Es geht nicht darum, wie wir herausfinden können, ein bisschen Zuneigung von ihm zu ergattern. Er liebt uns als seine Kinder durch und durch. Er möchte uns reichlich segnen. Das gehört zu seiner Natur. Er ist ein sich verschenkender Gott, ein tröstender Gott, ein ermutigender Gott und ein fürsorglicher Gott. Also, ich halte fest, Gott ist vollkommen anders als der Richter und wir sind vollkommen anders als die Witwe. Wie soll uns dann diese Geschichte jetzt zum Beten motivieren? Ich verstehe das so. Ich weiß nicht, wie ihr es versteht, aber wenn selbst diese Witwe Gerechtigkeit von diesem ungerechten Richter erlangen kann, um wie viel mehr wird Gott uns als seinen Kindern gegenüber gerecht sein, wenn er sieht, dass wir weinen? Diese Geschichte sagt uns, dass er interessiert ist, weil er eben nicht wie dieser Richter ist. Ich muss mich nicht auf den Boden werfen. Ich muss mich nicht im Staub wälzen. Ich muss mich nicht selbst kasteien, jammern, heulen und 100-mal Bitte sagen. Was sagt Gott zu uns heute Morgen? Du hast meine volle Aufmerksamkeit, mein Herz und mein Ohr gehören dir. Erzähl mir, was dich beschäftigt. Sprich zu mir, egal was es ist. Mich interessieren die großen Dinge und mich interessieren die kleinen Dinge. Teile deine Sorgen mit mir. Es gibt kein Problem, das zu groß für mich ist. Und es gibt kein Problem, das zu klein ist. Für mich ist. Ich bin immer fasziniert, wenn Hedi mit dem Auto unterwegs ist und einen Parkplatz sucht. Und wenn sie betet, findet sie einen Parkplatz. Sie findet immer einen Parkplatz, wenn sie betet. Das ist unfassbar. Um nochmal zu verstehen, wie bedeutend unser Gebet ist, gucken wir auch nochmal kurz ins Alte Testament. Da gibt es diese Geschichte, wo Israel gegen Amalek kämpft oder Amalek gegen Israel. Und Mose als der Chef hat dann gesagt, wir machen eine Arbeitsteilung. Josua und das Heer, die kämpfen gegen die Amalekiter. Und er und Aaron und Hur gehen auf den Berg und beten. Und wie machen sie das? Indem Mose die Hände hochhebt und betet, und tatsächlich, solange er die Hände hochgehoben hat zu Gott, zum Himmel, haben die Amalekiter, sind die zurückgedrängt worden, die Israeliten haben gewonnen, Schritt für Schritt, aber immer wenn Mose die Hände runtersinken ließ, haben die Amalekiter wieder die Oberhand gewonnen. Und als dann Mose müde war, dann kamen Aaron und Hur und haben ihm die Hände gestützt und hochgehalten, bis dann Josua tatsächlich den Sieg errungen hatte. Was lerne ich davon? Es ist ja so, bei mir zumindest und ich denke auch bei euch, dass das Leben doch ein ständiger Kampf ist. Es sind immer wieder neue Herausforderungen und ja, es ist der Beruf, es ist in der Familie, es ist mit den Freunden, es ist mit Krankheit, es ist mit allem. Und ihr, die ihr mit mir betet, die wir zusammen beten, ihr kennt ja auch Details, die will ich gar nicht jetzt hier alle erzählen. Natürlich versuche ich in der Situation alles so gut zu machen, wie es geht, mich alles einzusetzen und mich durchzusetzen auch und ja, auch schlau zu sein. Aber es klappt auch nicht immer dann, ja. Da mache ich Fehler. Ich renne gegen die Wand. Ich gehe durch falsche Türen. Verliere auch manchmal die Lust oder den Mut oder die Kraft. Aber Gott ist in meinem Leben. Und ich kann zu ihm sagen, lass mich nicht los. Sei du stark in mir. Sorge du dafür, dass die richtigen Dinge passieren und lass diesen Kampf siegreich ausgehen. Denn wenn der Kampf siegreich ausgeht, dann geht er ja letztlich auch für Gottes Sache siegreich aus. Das heißt nicht, dass ich jedes Scharmützel gewinne, aber die Richtung stimmt. Ich versuche dabei eine enge Beziehung zu Jesus zu halten, mit ihm im Gespräch zu bleiben. Das klappt nicht immer, aber immer öfter. Er interessiert sich für mein ganzes Leben, für alles. Er interessiert sich nicht nur für die frommen Dinge. Er interessiert sich nicht nur für die großen Dinge. Ich bin manchmal auch unleidlich, manchmal undankbar. Ich verliere mich in meinen Gedanken. Aber dann kommen wir, also Gott und ich, wieder ins Gespräch. Und ich erlebe es, dass das Blatt sich wendet. Das macht Mut. Ich kann nicht bis zum Ende sehen. Nein, ich kann nicht bis zum Ende sehen. Ich sehe nicht alles, was da kommt. Manchmal ist nur Nebel. Aber doch, dann wird es wieder hell. Und ich staune, wo ich gerade stehe. Eine Sache, kommt zum Ende, eine Sache an dieser Geschichte ist mir wichtig geworden. An dieser Geschichte von der Witwe und dem Richter. Es gibt keine Option neben dem Gespräch mit Gott. Zum Gespräch mit Gott gibt es keine Alternative. Und ich möchte mit uns beten. Vater im Himmel, Herr Jesus, du bist da, du bist lebendig und du liebst uns. Du bist interessiert und du verwendest dich für uns. Wie gut, dass wir immer wieder zu dir kommen können. Immer wieder. Wir müssen da keine große Sache draus machen. Es ist so einfach. Können in jeder Gelegenheit, zu jeder Zeit zu dir kommen. Danke dafür. Danke dafür. Danke, dass du uns jetzt hörst, dass du hier im Raum bist und uns hörst. Amen.